Also, wir beschäftigen uns ja viel mit dem Thema Cyberwar und Cyberpeace. Und ein Thema, was wir auch schon ein paar Mal hatten, ist Attributierung. Das heißt so die Zuweisung des Täters zu einer Tat. In dem Fall jetzt geht es hier natürlich bei Cyberangriffen darum, bei Hacker, bei Angriffen, bei Attacken herauszufinden, wer war es eigentlich. Wer ist der Täter? Und das, was mich eigentlich jetzt hier am meisten an der ganzen Sache interessiert, ist so die politische Dimension dahinter. Was wird eigentlich daraus gemacht? Aus forensischen Untersuchungen, aus irgendwelchen Sachen, die da passieren. Und wie wird das Ganze so adaptiert? Ich muss dann als Gleiches erstmal sagen, also was will ich machen jetzt? Erstmal nochmal ganz kurz darauf eingehen, was sind Cyberangriffe? Das Attributierungsproblem nochmal erläutern. Aber dann möchte ich ein bisschen darauf eingehen, was sind eigentlich so diese digitalen Spuren, die wir da finden? Und die IT-Forensik, die da eben auch erwähnt wurde, diese große Wissenschaft, die halt dann untersucht, was da passiert ist. Wie valide sind eigentlich diese Ergebnisse, die man da so findet? Ich gehe auch auf den Bundestags-Hack ein, vor allem deshalb, weil der relativ gut dokumentiert ist, dank unserer Freunde von Netzpolitik.org und von Linux Magazin. Und ich würde auch gerne noch dazu kommen, dass ich mal ein bisschen gucke, was kann man denn eigentlich da machen, weil das natürlich noch viel spannender ist. Und jetzt muss ich gleich mal einen kleinen Disclaimer angeben, also erstmal, who am I? Ich arbeite als IT-Sicherheitsbeauftragter in einem größeren Versicherungskonzern, also ich fand das gerade auch sehr spannend, den Vortrag von meinem Vorredner. Und das, was ich jetzt hier eigentlich erzähle, ist eigentlich nicht so mein Hauptthema. Also ich bin kein Forensiker, ich mache diese Untersuchung nicht. Ich bin auch kein Malware-Analyst, der sich die Dinge anguckt. Und ich möchte das auch eher so auf einer relativ einfachen Ebene hier erstmal präsentieren. Leute, die jetzt wirklich sagen, sie wollen heiß sophisticated Forensik-Vortrag hören, da brauchen wir dann andere Konferenzen, die kann ich aber empfehlen. Aber ich bin das nicht. Ich möchte hier eher so eine Einführung geben und einfach so den normalen Menschen, der so einen Medienbericht dann irgendwo hört, mal eine Idee zu geben, wie man das einordnen kann. Wenn wir von Angriffen reden, von Cyberangriffen, also Cyber, ich mache da mal so Anführungszeichen ran. Bei uns in der Firma muss man übrigens in unserer Abteilung 5 Euro in der Kasse zahlen, wenn man Cyber sagt. Es sind eigentlich letztendlich, nehmen wir IT-Systeme und greift damit IT-Systeme an. Also ganz simpel. Ja. Und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Ich kann schon anfangen, irgendwas zu verbreiten und zu verkaufen, was schon diese Sicherheitslücken hat, eine Hintertür hat. Ich kann aber auch Schwachstellen, Programmierfehler ausnutzen in der Software durch Exploits und dann entsprechend reingehen, um das zu machen. Warum mache ich das? Naja, Spionage, Informationsgewinnung, das ist natürlich gerade auch im militärischen Bereich nicht ganz uninteressant. Aber wir haben natürlich auch Industriespionage. Verfälschen von Daten, Defacement von Webseiten, das wird im Information Warfare tatsächlich benutzt, in der Ukraine zum Beispiel, in diesem Konflikt wurden tatsächlich auf beiden Seiten dann verschiedene Informationen gefaked. Da gab es dann Reklame-Anzeigetafeln in Kiew oder so, wo dann auf einmal irgendwelche Werbebotschaften vom Gegner standen. Sehr interessante Dinge, die man da tun kann. Wenn man so einen Angriff sich anguckt, unterteilt er sich in verschiedene Phasen. Also der Angreifer fängt erstmal an, auch so das Ziel auszuspähen, rauszufinden, was hat er da eigentlich vor sich, wie kann er es am besten angreifen. Was finde ich darüber schon alles im Internet? Das meiste muss man nämlich gar nicht erst hacken, sondern das kann man einfach mit einer vernünftigen Google-Suche schon mal finden. Dann gibt es so Tools, mit denen man die Schwachstellen automatisiert abgreifen kann oder Shodan wurde eben erwähnt, wo man auch einfach mal suchen kann, was da so zu finden ist. Und dann kommt irgendwann tatsächlich dieses Infiltrieren, das Eindringen in das System, ist dann vielleicht auch, wenn ich es schaffe, da irgendwo einen Account gekriegt zu haben und mich da einzuloggen irgendwie, dass ich dann Administrator werde, also das System komplett übernehme. Und dann mich auch persistiere, das heißt nach Möglichkeit, dass man mich auch nicht mehr wieder so einfach rauskriegt. Und vor allem natürlich, keep my ass, die Spuren verwischen. Und dann ist eben das Attributierungsproblem, dass hinterher ja irgendjemand sagt, hier war jemand, möglicherweise, wenn ich es irgendwann merke. Das ist das Problem, ja. Diese Attacken werden häufig dann eben übers Internet ausgeführt. Und zwar auch nicht unbedingt direkt von einem Rechner aus, sondern über eine Kaskade von Rechnern. Das heißt, ich bin nicht auch der Angreifer, der dann da direkt ankommt, wenn man den vielleicht noch irgendwie identifizieren kann, den PC, der das macht oder den Server. Es gibt eben das Spurenverwischen, da komme ich jetzt heute ein bisschen mehr drauf. Ja, und Information Warfare, das darf man auch nicht unterschätzen, gerade wenn wir jetzt in den Medien und dieses Thema, was ich jetzt so ein bisschen mache, auch drüber reden. dass da auch viel Nebelkerzen geschmissen werden, irgendwas behauptet wird, was vielleicht gar nicht bewiesen ist und ähnliche Dinge. So, wenn wir uns jetzt mal angucken, wir begeben uns auf die digitale Spurensuche und machen jetzt IT-Forensik. Also ich als Nicht-IT-Forensiker erzähle was zu IT-Forensik. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nicht eine Hybris. Aber es gibt da erstmal so bekanntermaßen so vier Phasen, mit denen man da erstmal anfängt und man versucht erstmal zu identifizieren, was überhaupt das Thema ist. Und dann sichert man vor allem erstmal Spuren. Wenn man zum Beispiel einen Einzel-PC hat, dann nimmt man halt sich einen Festplattenreplikator und macht erstmal eine 1:1-Kopie, damit da nicht das eigentliche untersuchende Gegenstand, die Festplatte, gleich beim ersten Anschalten schon mal verändert wird. Und dann fängt man an, was man da hat, zu analysieren und gibt irgendwann einen tollen Ergebnisbericht, den man natürlich dem Auftraggeber, der da teuer für bezahlt, dann auch auf den Tisch legt. Und dann gibt es eben diese tollen digitalen Spuren. Was ist denn das so? Wir haben einmal Logfiles, ja, von dem angegriffenen System. Vielleicht auch weitere Systeme, die da irgendwie im Umfeld waren. Die Firewall, die davor stand, ist ganz interessant. Vielleicht Router, wo man dann so bestimmte Sachen sehen kann. IP-Adressen von Verbindungsversuchen oder erfolgreichen Verbindungen. Da ist ein Angreifer irgendwo, oder eine Angrifferin, reingekommen und hat sich dann irgendwo weitergehangelt von einem System zum nächsten. Dann kann ich gucken, wenn ich da noch sowas wiederfinde, wie so eine Malware oder irgendein Tool, was da benutzt wurde. Was sind das für Merkmale? Ist das was Selbstgeschriebenes? Ist das was allgemein Bekanntes? Es gibt Metadaten in diesen Werkzeugen selber. Auch darin werden Spuren hinterlassen, wenn man die programmiert und herstellt. Insbesondere bei der Malware jetzt selber, aber auch vielleicht irgendwelche Tools, die verwendet werden. Und dann kann man dann so Sachen sehen, ich weiß nicht, das ist so groß hier immer, dass die Systeme dann eine bestimmte Softwareversion hatten, mit der die vielleicht auch programmiert wurden. Dass man, wenn bei einer eigenen Entwicklung kann man so bestimmte Programmier-Fingerprints sehen, also jeder Programmierer hat so seine eigene Handschrift, wie er programmiert, der Stil, was er benutzt, das kann man vielleicht wiedererkennen. Es gibt dann so Dinge, dass da bestimmte Sprachpakete verwendet wurden, um das Ganze zu nutzen. Dann gibt es so Name, Sprache, Grammatik bei der Kommentierung. Also ich meine, die Programmierer kommentieren ja immer sehr gern und sehr ausführlich. Das findet man vielleicht. Und dann sieht so Kleinigkeiten wie die Zeitzone, die da verwendet wurde. Ein Zeitstempel natürlich auch beim Log-Eintrag, irgendwie ein Datum und eine Uhrzeit, wann das passiert ist. Oder die Dateiattribute, wann wurde jetzt eine Datei geändert, wann wurde sie das letzte Mal gespeichert oder angeguckt. Die Forensik beschäftigt sich jetzt eben damit, diese Spuren zu sichern, und die hat aber dann ein kleines Problem. Da ist jetzt, sagen wir mal, das Beispiel, was wir eben hatten, so ein Krankenhaus angegriffen worden und da ist gerade der OP-Saal lahmgelegt. Oder ich weiß jetzt, der ist auf meiner wichtigsten Kundendatenbank gerade oder irgendjemand ist da unterwegs und fängt gerade an, die Daten runterzuziehen. Und dann habe ich den Zielkonflikt, ziehe ich den Stecker und zwar schnell und trenne das Ding vom Internet oder schalte das aus oder mache ich erstmal 3 Wochen eine Untersuchung. Und das ist schon mal so ein Zielkonflikt. Und dann, wenn ich einen Stecker ziehe, dann habe ich nämlich das Problem, dass bestimmte Spuren schon weg sind. Also wenn ich jetzt eine Datenbank da habe und dann ist gerade im Cache, worauf hat eine Angreiferin die letzten 20 Minuten zugegriffen, das ist alles noch in der Historie drin, aber wenn ich das ausmache, ist das weg. Zielkonflikt. Vor allem muss das der oder diejenige, die den Administration da betreiben, ja auch wissen, dass man das vielleicht besser nicht macht in dem Moment, wenn man die Spuren noch haben möchte. Ja, also was ist dann passiert? Dann geht es los mit der Analyse. Wer war eigentlich betroffen? Was war überhaupt betroffen? Wohin hat sich dieser Angriff überall bewegt? Welche Systeme waren da drin? Welche Komponenten waren beteiligt oder sind da kompromittiert worden? Oder wurde es zumindest versucht? Und dann geht es los mit der Netzwerkanalyse, dass ich also anfange, die ganzen Protokolle dort anzuschauen und der ist von da nach dahin gesprungen und hat sich dann dahin verbunden und dann ist er wieder zurück und da hat er das Konto aber wieder gelöscht und muss dann da irgendwo weitergekommen sein und irgendwie ist er auch wieder im nächsten Netz aufgetaucht. Sehr seltsam. Das guckt man sich also alles an. Und dann geht's los, ja, wer könnte denn der Angreifer gewesen sein? Das ist natürlich das, was den Auftraggeber immer besonders interessiert. Und was ich jetzt mal machen möchte, ist ein Muster, einfach mal so als rein theoretischen Fall mal hinzustellen, um dann zu gucken, wie valide wären denn dann bestimmte Sachen oder was für Fragen kann man denn da eigentlich stellen, um da ranzugehen. Also wir nehmen mal an, wir haben jetzt so, eine Forensikerin wird an so einen Tatort gerufen und da gibt's ein kompromittiertes Netzwerk und gehackte Rechner. Und der oder die, oder es ist vielleicht auch sogar ein Team, wenn es was ganz Großes ist, entdecken dann irgendwie so eine Malware dort. Wird dann auch APT genannt, Advanced Persistent Threat, was daran advanced ist, kann man sich auch drüber streiten, aber es ist auf jeden Fall irgendwie vielleicht nicht so der Standardvirus. Und dann diese high sophisticated Experten untersuchen dann diese ganzen Spuren und finden heraus, Also nachdem man irgendwie diese ganze Malware, die ja auch verschlüsselt ist in der Regel, dann wochenlang analysiert, macht man Reverse Engineering, dekompiliert das wieder, versucht das so ein bisschen auseinander zu friemeln und dann findet man heraus, wie das Ding nach außen kommuniziert. Und dann, ja, das über irgendeine Formel erzeugt das irgendwelche IP-Adressen, mit denen es sich verbinden möchte und dann die Daten raus exfiltrieren möchte oder neue Befehle empfangen möchte. Und dann habe ich irgendwelche IP-Adressen, da kann ich dann sagen, das sind irgendwelche sogenannten Command- und Control-Server, also die Befehlsgeber für dieses trojanische Pferd, was da vielleicht ist, und mit denen ich das Ganze steuern kann. Übrigens, ich muss mich entschuldigen, dass da immer die Hälfte fehlt, aber das liegt daran, dass das PowerPoint offensichtlich andere Auflösungen hat als mein OpenOffice, das tut mir leid. Gut, so und jetzt ist die nächste Frage, mal bei diesem hypothetischen Fall, wie kann ich jetzt beurteilen, was jetzt eigentlich valide ist? Wenn ich das jetzt von außen höre, diesen Bericht als politisch interessierter Mensch von dieser Forensikerin. Und dann könnte ich Fragen stellen. Was wurde denn bisher zu diesem Vorfall überhaupt schon öffentlich gemacht? Also was für Informationen haben wir überhaupt, die irgendjemand dort bereitgestellt hat? Woher stammen diese Informationen? Aus welcher Quelle? Von der Forensikerin selbst? Von irgendwelchen Leuten, die das schon wieder vermarkten oder politisch verkaufen? Von der PR-Abteilung des betroffenen Unternehmens vielleicht? Wer hat die Untersuchung durchgeführt? Was für Qualifikationen kann ich da erwarten? Was für Interessen vielleicht auch von den Forensikern? Untersuchen die überhaupt neutral in alle Richtungen oder haben die vielleicht schon eine bestimmte Färbung oder Vormeinung, weil die schon immer dahin gerufen wurden, wenn Land XY, die Russen, die Chinesen, die Deutschen oder wer auch immer da gehackt hat, die Deutschen hacken ja auch, haben wir gelernt mit der Bundeswehr, dann guckt, also in welche Richtung guckt er überhaupt oder die? Und vor allem auch, welche Interessen hat auch vielleicht die Auftraggeberseite? Wie viel Zeit und Aufwand wurde überhaupt in diese Analyse investiert? Also ich habe schon so Berichte gehört, wo man schon am nächsten Tag wusste, wer der Täter war, bei einem riesigen Thema, wo ich so gedacht habe, also wenn ich da jemanden beauftragen würde, würde ich sagen, der muss mal mindestens 2 Wochen kommen. Und das fand ich dann einfach komisch. Ne? Dann kann man oder können wir so als interessierte Öffentlichkeit auch so Fragen zu den Spuren vielleicht stellen. Von wem stammen eigentlich diese Spuren? Wer hatte vor dieser Forensikerin Zugriff auf diese Spuren? Ich hatte eben gesagt, der panische Admin hat dann schon mal den Stecker gezogen und irgendwas vernichtet oder da sind schon 3 halb professionelle Leute dran gewesen und haben schon mal irgendwie versucht zu retten, was zu retten ist und alle Malware zu löschen, damit da ja nichts weiter passiert. Das ist fürs Spurensuchen nicht gerade toll. Wie waren die Spuren denn vor der Sicherstellung überhaupt gegen Manipulationen gesichert? Darüber erfährt man dann wahrscheinlich schon eher weniger. Gab es da Wasserzeichen in irgendwelchen Bildern oder sind die Logdateien vielleicht so mit so einer Prüfsumme versehen gewesen, gehasht? Gab es da so ein entsprechendes Tool im Einsatz, das das macht? Gibt es vielleicht sogar Anzeichen, dass die Spuren irgendwie manipuliert wurden, weil vielleicht die Logfiles komplett fehlen? Möglicherweise sind die dann gelöscht worden. Oder da ist dann normalerweise 500 Einträge pro Tag und auf einmal an dem Tag sind nur 2 und dann fehlen alle weiteren. Das deutet darauf hin, dass da vielleicht jemand sich dran zu schaffen gemacht hat. Und dann geht es noch weiter und da wird es jetzt langsam schwierig für diese Person, die das dann untersuchen muss. Was ist denn mit diesem komischen Angreifer-Server, dieser CNC-Server? Jetzt nehmen wir mal an, also die Frage jetzt so ein bisschen, welchen Zugang hat denn jetzt diese untersuchende Stelle zu diesem Server? Wahrscheinlich eher keine, es steht vielleicht im Ausland irgendwo. Hat sich denn, da gibt es dann vielleicht irgendwie einen Betreiber, den ich rausfinde, auch über, wer hat die Domänen registriert und welche E-Mail-Adressen wurden da verwendet, um das zu machen und das anzumelden im Darknet. Das ist alles nicht so einfach. Gibt es eine ganz offizielle Betreiberstelle, die quasi vielleicht irgendwie ein Unirechner oder irgendeine Institution, die eigentlich bekannt ist und vielleicht nicht dafür bekannt ist, in erster Linie zu hacken? Und ist das irgendwie eigentlich erstmal theoretisch was Seriöses oder ist das schon gleich so ein Server, der bei einem sogenannten Bulletproof-Hoster hostet, also wohl, der einem dann als Kunde schon garantiert, dass der das nicht mit den Strafbehörden zusammen kooperiert und rausgibt, weil das in einem entsprechenden Land ist, wo das üblich ist. IP-Adressen, wer hat die Server angemietet, Spracheinstellungen wieder. Also dann entsteht so die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass dieser Betreiber, der diesen Server da hatte, überhaupt der Täter war? So, ich mache es jetzt mal ganz simpel, also alle Forensiker mögen mir das verzeihen. Also was sind denn so digitale Spuren? Das eine sind so Metadaten. Und ich habe jetzt mal das, und damit es ein bisschen verständlicher ist, nicht so mit irgendwelchen Logfiles aus irgendwelchen Angriffen gemacht, sondern hier mal so ein Foto von mir. Und dann sieht man, wenn man dann sich mal das in einem entsprechenden Tool anguckt, was an so einem typischen Digitalfoto eigentlich inzwischen an Spuren dahinter ist. Das kann man jetzt vielleicht nicht so lesen, aber das wurde mit einem iPad Pro aufgenommen, da ist die Uhrzeit drin. Und wenn ich das Ganze mit dem Smartphone mache, habe ich vielleicht auch noch Geolocation-Data und ähnliche Sachen. Soweit so gut, also da kann ein Forensiker ganz viele Spuren entdecken. Das Problem ist, es gibt dann natürlich auch genauso die Tools, die das ganz schnell entfernen und auch editierbar machen. Also ich kann es nicht nur löschen, sondern ich kann auch was anderes hinschreiben. Habe ich aber eine andere Uhrzeit, eine andere Geolocation oder ähnliches. Das Gleiche mit den Spracheinstellungen, die da immer so zitiert werden. Ich habe es jetzt auch mal ganz simpel gemacht. Ja. Ich kann einstellen, welche Zeitzone mein Rechner haben soll. Ich kann einstellen, welche Sprachen mein Browser verarbeitet. Das ist einfach ein Klick im Einstellungsmenü und die Sache ist erledigt. Ganz so einfach werden das die Angreifer nicht haben. Die müssen ihre Tools dann entsprechend anpassen und das alles machen. Aber grundsätzlich möglich, das zu verändern und zu verschleiern, das ist sicherlich erstmal. Noch jetzt ein kleiner Ausflug in den Datenschutz. Das kann ich mir auch mal nicht verkneifen. Panopticlick ist ein Tool von der EFF, von der amerikanischen Bürgerrechtsorganisation. Und da kann man mal mit seinem eigenen Browser auf die Testseite gehen und gucken, was denn der eigene Browser so verrät. Und da gibt es eben auch so welche Fonts sind da installiert und wie groß ist meine Bildschirmauflösung und ähnliches. Wenn ich das nicht mit Tor mache oder mit NoScript, sondern mit so einem normalen Browser, ist das erstaunlich. Auch die Spracheinstellungen natürlich, die da rauskommen. So, jetzt überlegen wir nochmal, wie valide sind denn diese Spuren jetzt? Ich habe gesagt, Zeitzone kann man sehen, da gibt es irgendwie eine Systemuhr, die da irgendwas macht, da gibt es Dateiattribute, abgeleitete Schlüsse, könnte man sagen, ja, der Computer muss in irgendeiner Zeitzone benutzt werden, also wahrscheinlich war das ein Angriff auch aus Asien oder aus Nordamerika oder sonst woher oder aus Europa. Und dann denke ich mir so, wer arbeitet in 9-to-5 in diesen Läden so und wann haben die denn ihre Arbeitszeiten? Das sind ja alles Behörden, das sind ja auch staatliche Stellen, von denen wir hier ausgehen. Dann werden die mit ihrem 9-to-5-Job um die Zeit und die sind immer so komischerweise zur MEZ-Zeit sowieso oder aktiv, also muss das die und die Zeitzone sein. Und jetzt kommt die erste Preisfrage. Wann arbeiten eigentlich Hacker? Die haben typischerweise nicht so dieses 9-to-5-Ding. Manche auch vielleicht doch, das kommt immer darauf an, wie die ganze Situation da ist. Und so die zweite Frage ist noch viel spannender. Was sind eigentlich diese Zeitdaten? Wie valide sind die? Wo ist denn hier das Ding zum Ton reinstecken? Ich fürchte, der Gag zieht nicht, wenn ich das nicht schaffe. Da hinten irgendwo. Na, ich mach's dann so. Nicht multimedial. Also ich wollte jetzt eigentlich den Paulchen Panther abspielen. Wer hat an der Uhr gedreht? Ja? Aber das lassen wir jetzt mal, das wird kompliziert. Aber das ist genau der Punkt. Ich kann einfach so eine Systemuhr einfach umstellen. Und auf einmal sind alle Zeitstempel, die von diesem Ding Gerät ausgehen, von den Sachen irgendwie in einer ganz anderen Zone und andere Sachen. Brauchen wir jetzt nicht. Also, das kennt jeder, glaube ich. Ne? Wer hat an der Uhr gedreht? Also das ist also sehr schwierig, so eine Zeitstempel zu fälschen und so eine Aussagen, die in irgendwelchen Tools sind. Dann stellt ihr einfach die Systemzeit um und auf einmal ist der Angriff vor 4 Jahren passiert. Oder in 3 Jahren in der Zukunft, was auch sehr glaubwürdig ist. So, was kann ich da noch machen? Also was dann schon geht, also ich will jetzt die Forensik auch gar nicht so niedermachen, das hört sich jetzt alles sehr lächerlich an, die machen schon eine tolle Arbeit und im Detail ist das auch alles nicht ganz so einfach, wie ich das jetzt hier darstelle, ohne dass man das vielleicht auch wieder merkt, dass das manipuliert worden ist. Aber wie können die jetzt eigentlich erkennen, dass das irgendwie ein Täter war? Also was machen die da? Die können zum Beispiel gucken, habe ich diese Version von der Software, die da benutzt wird und die Kombination dieser Angriffstools schon mal irgendwo anders gesehen bei einem anderen Angriff? Kann ich aus den Zielen, die da, wenn ich jetzt so mehrere Angriffe sehe, vielleicht auch irgendwie sowas wie eine Strategie ableiten, dass da immer wieder die gleichen, zum Beispiel immer Krankenhäuser angegriffen werden oder sowas. Wo könnte ich vielleicht weitere Opfer finden, die das noch gar nicht wissen und mal nachfragen, ob die vielleicht auch einen Angriff hatten und da mal reingucken oder so. Es wurde dann vielleicht diese oder eine ähnliche Malware verwendet und die, da habe ich dann schon mal irgendwie so als Spur das woanders gefunden oder jemand von meinen Kollegen. Und eins muss man auch ganz klar sagen, es ist schon auch für einen Angreifer ziemlich aufwendig über einen langen Zeitraum. Also manche von diesen Angriffen dauern Jahre, bis denn irgendwie sowas entdeckt wird, wo die sich in den Systemen festsetzen. Die ganze Zeit konsistent die Spuren zu verwischen, das ist nicht ganz einfach. Da kann man leicht Fehler machen, was übersehen und auf einmal habe ich mich dann doch demaskiert. Es ist aber mindestens genauso aufwendig, das wieder auch zu entdecken. Und auch das, ich muss erstmal auf die Idee kommen, dass jemand das gemacht hat und seine Identität irgendwo versteckt hat und in die Richtung auch suchen. Machen manche, vielleicht, je nachdem wie vorgefertigt sie sind und wo sie ihre Vormeinungen schon haben oder auch eben nicht. Und was dann noch schwieriger ist, und wir reden ja eigentlich von Attributierung, ist, wie identifiziere ich denn dann, selbst wenn ich den Täter wiedererkenne, dann weiß, das war der gleiche, der auch schon diesen anderen Computer da gehackt hat. Wie finde ich denn raus, wer das jetzt überhaupt ist? Ja, das wird dann ganz spannend. Also das eine ist cui bono. Ja? Also wie nützt das eigentlich? Wem könnte das nützen, dass ich ausgerechnet das mal, wer hat ein Motiv sozusagen? Das macht man auch in der klassischen Kriminalistik. Wohin deuten meine Spuren? Aber wie gesagt, mit der Gefahr, dass das vielleicht völlig falsche Spuren sind. Wo sind die Server angemietet worden? Wo sind die registriert worden? Wie ist das mit den IP-Sprachzonen? Ja, und dann muss ich damit rechnen, dass diese Spuren verdichtet werden, dass die Logdaten gelöscht wurden. dass die kaskadierend sind, dass das alles verstellt wurde. Vielleicht muss ich sogar bei staatlichen Hackern damit rechnen, dass sie selber einen Forensiker haben, der genau dafür sorgt, wie verschleiere ich ganz geschickt solche Spuren und teste mit denen auch zusammen. Das sind nämlich größere Gruppen, die arbeiten im Team zusammen, haben vielleicht auch gemeinsame Prozesse, haben Arbeitsteilung. Und ja, es sind häufig eben auch hier Geheimdienste, für die Tarnen und Täuschen zum Standardgeschäft gehört. So, ich habe gerade gehört, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich möchte auf einen Report eingehen, der wird auch so inzwischen als Anleitung genannt, How to look like a Chinese Hacker, der APT-1 Mendiant Report. Die haben also verschiedene Merkmale da identifiziert und haben die auch aufgelistet. Das kann man auch alles angucken, also was die da genommen haben. Auch viele von den Sachen, die ich jetzt schon beschrieben habe. Und die zeigten sich also völlig überzeugt, dass das die chinesische Volksarmee war, die das gemacht hat. Das ist aber durchaus umstritten. Ja. Und wie gesagt, im Moment, wenn ich jetzt wissen, so tun will, als wäre ich der Chinese, dann mache ich das genauso, wie das da in der Anleitung steht. So, ich möchte jetzt zu einem Praxisbeispiel kommen, zu unserem Bundestagsseck. Das ist ja untersucht worden von der zwei Stellen. Also es gab natürlich die staatlichen Stellen, die das gemacht haben, vom BSI, aber die Linksfraktion hat auch unabhängig davon eine Untersuchung angestoßen. Und das Schöne ist, dass das alles öffentlich ist. Netzpolitik hat das veröffentlicht und auch später jetzt das Ganze, was da passiert ist. Insofern eignet sich das sehr gut, mal da reinzugucken. Das erste Spannende ist, es wurde kaum Aufwand in das Verschleiern von Spuren gesteckt, steht da drin. Unüblich. Und das zweite, was ich noch viel spannender fand, war ein Verweis, wie man jetzt eigentlich festgestellt hat, in welche Richtung das Ganze zeigt oder meinte, das festgestellt zu haben. Da wurde eine Firma FireEye und ihr APT, in dem Fall der APT 28, erwähnt. Die nummerieren die ganzen Dinger durch und jetzt fragt man sich, oh, APT 1 war doch Mendiant. Kommen wir gleich nochmal zu. Das ganze Endergebnis der Sache war dann, auch wenn wir nicht in der Lage sind, diese Urheberschaft zu belegen, liegen frühere Analysen der Sicherheitsforscher von FireEye nahe, dass eine Gruppe russischer Herkunft sein könnte. Und dann war der Forensiker, das war ein Mann, ein Italiener, sehr vorsichtig. Es gibt jedoch keine Beweise, die es ermöglichen, die Angriffe bestimmten Regierungen oder Staaten zuzuordnen. So, was ist denn diese interessante Firma FireEye? Wir haben gesagt, wer hat die Interessen und wir gucken jetzt mal ein bisschen. Das ist erstmal ein US-Unternehmen. Aha. Das wichtigste Produkt, was die machen, ist so Malware-Analyse, also so eine Art Virenscanner, so in advanced, ein bisschen besser. Der macht nämlich Verkehrsdatenanalyse, der guckt sich an, welche Verbindungen, wenn da irgendwas fertig ist, baut das auf und simuliert dann diese ganze Malware in so einer Sandbox noch und beobachtet die einfach mal eine halbe Stunde in Quarantäne, bevor sie entscheidet, ob das jetzt irgendwas Bösartiges ist oder vielleicht doch was Harmloses. 2012 hat FireEye eine strategische Allianz mit dieser Firma Mendiant, also How to Become a Chinese, gegründet, in der Folge gemeinsame Produkte gebracht und die dann auch später übernommen. Deswegen auch APT wieder dort. So, und jetzt machen wir mal eine nächste Preisfrage. Nehmen wir mal, wir haben da so ein US-Unternehmen mit dem Feuerauge, das dann irgendwo nach Malware sucht und nach Spuren und Sachen, also jetzt in dem Fall jetzt eher präventiv oder während die Sachen passieren. Und jetzt kommt da so eine Malware an, die vielleicht von so der Regierung gemacht wurde für Strafverfolgung oder ähnliche Dinge. Was wird diese Malware tun? Ich bin da sehr vorsichtig, ich kenne mich damit nur so am Rande aus, aber ich habe einen Vortrag gehört, den habe ich auch verlinkt, wo das mal Leute genauer untersucht haben, das ist natürlich schon wieder ein bisschen her, und die waren sehr erstaunt, dass dieser Scanner bestimmte bekannte Schädlinge aus US-Produktion nicht gefunden hat. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Der Vortrag ist hier verlinkt. So, der Bundestagshack ging los im Mai. Und da war ein Cyberangriff auf den Bundestag. Man wusste überhaupt nicht, was los ist. Aber dann kam so jetzt dieses Jahr so die Spur, der Hacker führt nach Russland. Es war ja auch in diesem Bericht so ein bisschen drin, dass da dieser APT 28 war, der immer wieder von FireEye auch mit den Russen in Verbindung gebracht wurde. Und dann gab es noch eine ganz zweite Sache in der Presse hier. Hinter der Cyberattacke auf das Datennetz des Bundestags vermuten Experten russische Profi-Hacker. Blablabla. Und es liegen deutliche Indizien vor, die auf eine Urheberschaft russischer Cyberspione möglicherweise eines Geheimdienstes hindeuten. Da geht es jetzt also schon mal hoch. Wie gesagt, wir haben jetzt eine ganze Menge Material von Netzpolitik.org, das brauche ich auch jetzt hier nicht wiederholen. Die haben das alles sehr schön, auch wie das alles gelaufen ist und wer da alles wem nicht Bescheid gesagt hat, obwohl man schon wusste, dass da was los ist. Auch sehr spannend aus anderer Gründe, aber wir wollen uns jetzt mal auf das Thema hier konzentrieren. Da ist einmal dieser Michael Hange, das war derjenige, der vielleicht für die IT da im Bundestag zuständig ist, und der hat erzählt, das Muster des Angriffs, die Ausleitung von Daten sprachen bereits an anderen Stellen bekannt, APT 28. APT 28 ist dieses Wiedererkennen des Musters, aber nicht zwingend des Täters. Genau, und sowas ähnlich stand in dem anderen Bericht auch drin, aber wie gesagt, der Forensiker dort von der Linksfraktion angestellt, der Claudio, hat das eben noch ein bisschen vorsichtiger formuliert. Frühe Untersuchungen haben die Gruppe mit Russland in Verbindung gebracht. Einen gesicherten Beweis stellt dies nicht dar. Also Fachmann weist darauf hin, naja, man muss das ein bisschen vorsichtig sehen. Ups, so. Und jetzt habe ich dann mal einfach so mal geguckt, wie das jetzt heutzutage läuft. Und dann habe ich einen Zeit-Online-Artikel gefunden, Merkel und der schicke Bär. Und da steht auf einmal dann sowas drin. Ich will das jetzt nur als Beispiel, ich will jetzt nicht auf der Zeit rumhacken. Angela Merkel spricht von hybrider Kriegsführung. Achso, noch so ein Thema. Im ganzen Land werden sogar Gegenschläge erhoben. Wir haben jetzt unsere Cyber-Bundeswehr. Ne? Die Bundeswehr ist überzeugt, dass die Eindringlinge im Auftrag eines fremden Staates handelten, genauer, dass sie aus Russland stammen. Also aus dem, das könnte eventuell so sein, wird ein bisschen überzeugt. Wieder wegen APT 28, also die einzige Sache ist, dass diese Firma FireEye immer den Zusammenhang so hergestellt hat. Es sind dieselben Cyberspione, die im vergangenen Sommer die US-Demokraten infiltrierten und unter anderem den E-Mail-Account von Hillary Clinton und so weiter hackten. Auch da wieder, da ist natürlich APT 28 aufgetaucht. Den hat man da vielleicht gefunden, wenn man den Untersuchungen glaubt, erstmal. Ist auch schon die Frage. So, und jetzt kommen wir mal zu der Preisfrage. Wir als politisch Interessierte, die jetzt dann sowas vorgesetzt bekommen, was machen wir denn jetzt mit sowas? Wir haben ja nicht immer das Glück, dass Netzpolitik.org sämtliche Berichte und Sachen veröffentlicht. Ja, der Narrativ, den ich erstmal sehe, ist, hinter APT 28 soll der russische Geheimdienst stecken. Das ist jetzt so quasi schon gesetzt irgendwie. Ne? Also man muss da sehr aufpassen und immer wieder darauf hinweisen, naja, Zusammenhang wurde von FireEye behauptet, Quelle wird nicht mehr hinterfragt. Die von Fachleuten genannten Einschränkungen bzw. Klarheit des Zusammenhangs wird weggelassen. Obwohl da alle diese Daten in der Öffentlichkeit da sind und Netzpolitik die sogar veröffentlicht hat. Und was ich auch noch spannend finde, das Thema, was ich vorhin erwähnt hatte, dass die Spuren eigentlich so überhaupt nicht verwischt wurden. Das passt nicht so ganz und zumindest, ich denke da immer so dreimal um die Ecke rum, könnte es ja vielleicht auch sein, dass jemand nur diesen Eindruck erwecken wollte, dass Spuren nicht verwischt wurden und dann was ganz Einfaches dorthin getan hat. Ja, ja, ich weiß, Sicherheitsleute sind immer Verschwörungstheoretiker. Also was können wir jetzt machen mit sowas? Wir können Fragen stellen und das ist auch, glaube ich, wichtig. Wer hat diese Untersuchung durchgeführt? Wer war deren Auftraggeber? Welche Details zur Methodik und der gefundenen Spuren veröffentlicht? Hier vorbildlich alles in die, mit Netzpolitik.org und Linux Magazin veröffentlicht. Welcher Aufwand hätte in das Legen falscher Fährten eigentlich gesteckt werden müssen? In dem Fall, wenn die sehr einfach sind und da ist nichts verwischt worden, sieht das schon fast zu gut aus. Wer hatte Zugang zu den Spuren und wer hat diese gesichert? Also wer waren diese Leute? Ich glaube, das war's. Meine Zeit ist auch fast um. Ich habe noch vielleicht ein, zwei Fragen Zeit. Dankeschön erstmal.
Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ein paar Minuten Zeit haben wir zur Diskussion. Gibt es Anfragen oder Bemerkungen? Wie schaut es aus? Also dieses Vortäuschen einer falschen Identität klappt eben immer wieder. Das ist ja ein alter Hut eigentlich. Aber in allen möglichen Variationen taucht das immer wieder auf. Was ich hier bemerkenswert an Ihrem Vortrag fand, war, dass Sie sich in eine Metaebene begeben haben, um darzustellen, worauf muss man alles achten, sozusagen, so strategisch, wenn man hinterherkommen will. Also nicht nur Know-how für heute, so habe ich das empfunden, nicht nur Know-how für eine konkrete Anwendung, sondern Know-how auch ein Stück darüber hinaus. Also es war für mich sehr anregend. Gibt es weitere Bemerkungen,
Fragen
oder Anfragen? Wollt ihr noch etwas ergänzen?
Was von der Britta? Bitte, nochmal was?
Du hast jedes Vertrauen in die Forensik zerstört.
Also das war ehrlich gesagt nicht ganz meine Absicht. Ich habe ja sogar eine Lanze für den Menschen da gebrochen, der diese Sache da untersucht hat. Der hat ja gesagt, also man kann das nicht sicher sagen. Ne? Das ist, deswegen habe ich auch so ein bisschen auf die Presse geguckt, die dann daraus macht, das ist jetzt völlig klar, dass das die Russen sind. Also diese Verschiebung auch in der öffentlichen, ja, dass das mit den Russen vielleicht mal in Verbindung gebracht wurde, war dann mal irgendwie und dann kommt das auf einmal so, jetzt ist das alles klar und jetzt, das ist ja schon immer gesagt worden.
Und oft will man ja nicht nur die eigenen Spuren verwischen, sondern eventuell will sich ja auch jemand mal mit fremden Federn schmücken und sagen, wir waren's.
Auch das ist möglich. Oder eben die Spur bewusst auf jemanden zu lenken aus politischen Gründen. Ist vielleicht nur einfach, damit ich es nicht abkriege, aber noch besser, weil ich auch noch den Nebeneffekt habe, dass ich meinen politischen Gegner vielleicht auch noch schade. Ne? Nee, das Problem ist, die Forensik kann viel machen, aber eben man muss sich auch klar machen, wo sind auch die Grenzen. Ne? Und das ist, glaube ich, immer wieder auch, dass nur weil da jemand das untersucht hat und eine Spur gefunden hat, heißt das nicht, dass das bewiesen ist. Also das ist, glaube ich, für die Nichtfachleute wichtig, auch rüberzubringen. Ich habe auch noch.
Ja, ich denke, einer der wesentlichen Faktoren bei dem Ganzen ist eigentlich immer wieder Zeit. Ne? Also du hast das ja schon sehr schön gesagt, dass es im Prinzip insbesondere nicht möglich ist, so eine Attacke innerhalb von 24 Stunden irgendwie brauchbar zu analysieren. Und wenn dann irgendwie in der Presse 24 Stunden nach einem riesen Vorfall irgendwie schon gesagt wird, klar, wir haben ihn, dann müssen eigentlich überall die Alarmglocken schon ziemlich laut läuten, weil entweder wären das totale Dilettanten, die das gemacht haben, dann hätte man sie wahrscheinlich auch schon direkt dingfest. Oder es ist einfach nicht möglich, das innerhalb von 24 Stunden rauszufinden.
Schönen Dank für diese Ergänzung.
Ja, ich hätte vielleicht auch noch eine Anmerkung, insbesondere auf die letzten Fragen, die du genannt hast, die man erstmal stellen müsste. Insbesondere wenn das in den geheimdienstlichen Bereich fällt, werden diese Vorfälle ja auch vom eigenen Geheimdienst untersucht, zumindest kann man davon ausgehen. Da wird man auf solche Fragen auch überhaupt keine Antwort bekommen, weil die Geheimdienste diese Information gar nicht rausrücken. Oder wenn sie Informationen rausrücken, dann kann die natürlich genauso instrumentalisiert oder eingefärbt sein, sodass man am Ende auch nicht weiß, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Also ich weiß nicht, wie man mit dem Punkt dann umgehen soll.
Mhm. Ja, ist richtig.
Gut, schönen Dank. Schönen Dank nochmal.
Dankeschön.